Die Ozonstory. Wie Maggie Thatcher und Ronald Reagan die Welt retteten. Hier ist die Kettenreaktion. Hey, wir sind endlich zurück nach der Sommerpause. War eine lange Pause, oder?
Oh ja, aber die war auch so toll. Sommer, Sonne, Strand und endlich mal wieder Zeit für die Kinder. Wir waren die ganze Zeit am Meer, beim Surfen. Das hat so gut getan mal wieder.
Ja, wir waren viel draußen am Strand in der Sonne. Und so kam es dann auch zu dieser ersten Folge. Denn dass wir da draußen am Strand in der Sonne liegen konnten, ohne gleich hops zu gehen, das ist ja kein Zufall, ne?
Nee, das verdanken wir jemand ganz Besonderen. Und zwar nicht Poseidon oder Petrus oder dem Zentralgestirn unserer kleinen, unbedeutenden Galaxie.
Sondern dem unmöglichsten Ökopärchen der Umweltgeschichte. Margaret Thatcher und Ronald Reagan.
Ja, das hört sich seltsam an, aber wir erklären euch das in dieser Folge.
Ja, also, liebe Leute, wir erzählen euch heute unsere Lieblingserfolgsgeschichte, wenn es um das Weltretten geht. Also, das Beispiel Ozonloch und wie es erst riesig wurde und warum wir Menschen es dann gerade noch geschafft haben, dem Strahlentod von der Schippe zu springen. Und das ausgerechnet mit der Hilfe von zwei ultra-konservativen Politikern. Die haben einen bis dahin auf der Welt noch nie gesehenen Konsens, eine Übereinstimmung, einen Vertrag auf den Weg gebracht, der wirklich einmalig ist. Über Ländergrenzen und Einzelinteressen hinweg. Das erfolgreichste Umweltabkommen aller Zeiten. Ich bin Dirk Steffens.
Und ich Sabine Steffens. Hier ist wieder die Kettenreaktion, euer Wissenschaftspodcast, der erklärt, warum das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und wir freuen uns total, nach dieser langen Sommerpause wieder da zu sein. Und vielen, vielen Dank, wollten wir nochmal sagen, für eure Geduld. Und wir hoffen, ihr freut euch auf viele neue Folgen. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass ihr heute wieder reingeklickt habt.
Auf jeden Fall ab heute wieder alle zwei Wochen mit einem spannenden Thema aus der Welt der Wissenschaft. Es geht erstmal los mit einer kleinen Reise in die Vergangenheit, in die jüngere Vergangenheit, in die frühen 1980er Jahre, an die ich mich sogar noch erinnern kann.
Mann, das waren Zeiten, oder? Wisst ihr auch noch? Also, wenn ihr alt genug seid, meine ich, Braun sein war damals jedenfalls echt cool. Meine Freundinnen und ich, wir haben uns so gebettelt, wer am braunsten aus dem Urlaub zurückkommt. Total bescheuert. Und damals, man muss ja echt sagen, die Sonnencremes waren auch schwach. Es gab fast nichts mit einem hohen Lichtschutzfaktor. 15 war da schon echt irgendwie.
Stand das überhaupt schon drauf auf den Packungen? Ich kann mich nur erinnern, dass die Leute sich immer mit so einem komischen, durchsichtigen, stinkenden Öl eingerieben haben.
Genau. Tiroler Nussöl. Wer kennt denn das noch? Damit man noch schnell noch mehr Sonnenbräune irgendwie auf die Haut bekommt. Genau, und man hat dann extra nach dem Urlaub so helle Sachen angezogen, dass der Kontrast besonders schön ist. Also,
tja, früher war eben nicht alles besser, sondern das meiste schlechter. Wie bescheuert, sich möglichst lange in die Sonne legen, um das Hautkrebsrisiko zu steigern. Ja, das war damals in. Ich war noch ein Teenager und ich erinnere mich noch an die ganz üblen Nachrichten, die damals im Fernsehen rauf und runter liefen.
Ja, ich war da erst 13, muss ich sagen. Ich war auch hauptsächlich in Pferdeställen unterwegs. Aber ich kann mich auch noch erinnern, die Erwachsenen waren richtig besorgt und plötzlich hieß es, man soll nicht mehr raus in die Sonne und da gibt es gefährliche Strahlung und so weiter, ne?
Ja, und um Pferd und Reiten geht es nachher auch noch ein klein bisschen. Ronald Reagan war ja ein großer Cowboy, Freizeit-Cowboy. Jedenfalls in dieser Zeit gab es ganz neue Messinstrumente in der Atmosphärenforschung. Tja, und dann im Jahr 1985, um genau zu sein, da flogen ein paar NASA-Wissenschaftler quer über die Antarktis mit diesen niegelnagelneuen Messinstrumenten. Und was sie da entdeckt haben, das war wirklich unfassbar. Er klaffte ein gigantisches Loch im Schutzschild der Erde. Das Ozonloch.
Das waren wirklich unglaubliche News. Die Ozonschicht, das Strahlenschutzschild unserer Erde, hatte ein Loch und das war so groß wie...
Nein, sag es nicht, Sabine, sag es nicht.
Nein, nein, nicht, keine Angst, nicht das Saarland. Das ist wirklich viel zu klein da.
Größer als das Saarland? Ja. Ah.
Oder warte mal, ich muss mal kurz... 4.300 Mal das Saarland passt in...
Oh mein Gott.
Nein, okay. Nee. Also für das Ozonloch, da muss wirklich was Größeres her. 1985 hatte es schon die Fläche Europas und 1990 war es schon so groß wie Nordamerika, also USA und Kanada zusammen. Also wirklich, wirklich riesengroß.
Wobei man muss ja auch mal verstehen, also diese Ozonschicht, man stellt sie sich ja jetzt vor wie so ein Schutzschirm rund ums Raumschiff Enterprise, aber so ist das natürlich nicht. Das ist jetzt keine Schicht von einem Film, der die Erde umgibt, sondern Ozon ist natürlich in der gesamten Atmosphäre vorhanden. Nur es gibt in der Stratosphäre eine bestimmte Region, in der Ozon etwas häufiger ist. Und das hat man dann als Schicht bezeichnet. Aber im Grunde geht es um die Konzentration von Ozon in der gesamten Atmosphäre.
Genau. Und die nahm eben plötzlich ab. Es gab da dieses Loch und das ist doof. Diese Bilder von der NASA sehen auch wirklich gruselig aus, wenn ihr euch die mal im Netz anguckt. Jedenfalls, wir brauchen diese Ozonschicht ganz, ganz dringend, weil sonst sind wir dem schädlichen Strahlungen der Sonne schutzlos ausgeliefert.
Alle benutzen diesen Begriff immer Ozonschicht und Ozon. Die wenigsten wissen wirklich, was das ist. Also, liebe Sabine, mach doch mal deine Nerdbox auf und erklär uns das.
Genau, also die Ozonschicht, du hast es schon angedeutet, ist ein Bereich der Stratosphäre etwa 15 bis 35 Kilometer hoch. Hier entsteht durch die photolytischen Spaltung von Sauerstoffatome. Wer aufgepasst hat im Chemieunterricht weiß, Sauerstoff ist gerne paarweise unterwegs, da schreibt man dann O2. Ozon sind drei Sauerstoffatome, also O3. Und da wird eben durch Licht, deswegen photolytisch, werden Sauerstoffmoleküle aufgespalten und wieder zusammengesetzt, sodass sie immer zu dritt unterwegs sind. So, dieses Ozon ist jetzt total wichtig, denn Ozon kann kurzwellige UVB- und UVC-Strahlung absorbieren.
Die sowieso ständig von der Sonne zu uns hier auf die Erde kommen.
Genau, ein bisschen was davon kommt natürlich durch, aber wenn zu viel davon durchkommt, dann folgen daraus genetische Schäden, also Schäden an unserem Erbmaterial. Wir bekommen Hautkrebs, wir bekommen Katarakte, das sind Augenkrankheiten, und unser Immunsystem wird beeinträchtigt. Also die Ozonschicht verhindert das alles, weil sie eben diese UVB- und UVC-Strahlung weitestgehend absorbieren kann. Jetzt, was passiert in dieser Schicht, wo Ozon vermehrt vorkommt? Da gibt es nun diese FCKW, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, genau, und Halone. Wenn die in die Stratosphäre gelangen, dann zerstören sie dort Ozonmoleküle. Und zwar richtig, richtig krass viel. Ein einzelnes Chloratom kann tausende Ozonmoleküle zerstören.
Ein böses, böses Chlor.
Besonders kritisch ist das eben über der Antarktis. Da gibt es so Polarwirbel und stratosphärische Wolken, die verstärken lokal die Zerstörung. Und da entsteht dann ein richtiges Loch in der Ozonschicht, nämlich das Ozonloch.
Krasse Sache. Ich habe mal gelesen, der Wissenschaftler hat in New York, glaube ich, mal eine Rede gehalten und zum ersten Mal Ozonloch gesagt. Und erst dann ging das richtig in die Öffentlichkeit, weil er, wie er sagte, das Problem hatte, wir reden über ein unsichtbares Gas, das man auch nicht riechen kann und nicht fühlen kann, das eine unsichtbare Schicht, die man auch nicht riechen, sehen und fühlen kann, zerstört und behaupten, das sei eine Gefahr für die Menschheit. Ja, also das war extrem abstrakt, ne? Und deshalb von der Wissenschaft unheimlich schwer in die Politik zu übertragen. Das ist ja wirklich eine Kunst und das ist ja auch etwas, womit wir als Wissenschaftsjournalisten ständig zu tun haben. Diese Themen, die man weder sehen, fühlen noch schmecken kann, wie beschreibt man deren Relevanz? Wie macht man die plastisch? Und dieser Begriff Loch.
Erfindet jemand ein Narrativ vom Loch in der Schutzhülle und alle kapieren es.
Boom, ne? Alle hatten Raumschiff Enterprise gesehen und schon hat's geklappt. Also Ozon, das kann man vielleicht auch noch mal dazu erzählen, ist eine der sogenannten planetaren Grenzen. Es gibt ja 9 Geosysteme auf der Erde, die müssen funktionieren, damit die menschliche Zivilisation hier dauerhaft hier sein kann, unsere menschliche Zivilisation. Das ist eine der 9 planetaren Grenzen. Wir machen vielleicht nächstes Mal eine eigene Folge nur zu diesen planetaren Grenzen. Die wichtigste Grafik, die man noch nie gesehen hat. Aber nun zurück in die 80er Jahre. Also man stand also eigentlich kurz vor dem Weltuntergang und das ist keine Übertreibung. Die Ozonschicht ist so unfassbar wichtig. Wenn man nichts unternommen hätte, du hast es schon angedeutet, Sabine, wir wären alle verkrebst, wir wären blind geworden, wir wären unfruchtbar geworden, wir Menschen. Und nicht nur wir Menschen, auch die Tiere. Selbst das Getreide auf den Feldern könnte nicht mehr so gut gedeihen, weil auch da eben die DNA zerschossen wird von diesen Strahlen. Also im schlimmsten Fall hätten wir dann auch alle nur noch drin sein können. Und das ist ja für jemanden wie dich, süchtig nach Outdoor-Spaß, Höchststrafe.
Ach, oh mein Gott, das wäre wirklich schlimm gewesen, wenn man nicht mehr sich draußen frei in der Natur bewegen kann und so. Aber du hast es ja auch schon gesagt, die Natur selbst wäre ja auch unter UV-Beschuss gewesen. Also alle Lebewesen hätten Genschäden bekommen, kaputte Augen, verbrannte Haut. Es hätte auf jeden Fall ein Massenaussterben gegeben.
Wirklich unglaublich, wenn man sich heute zurückerinnert, wie nah wir Mitte der 80er Jahre wirklich am Weltuntergang waren. Also das hätte ganz gewaltig schiefgehen können.
Ja, wegen Haarspray und Kühlschränken.
Ja, wegen solcher Crazy. Kleinigkeiten. Verrückt.
Hier müssen wir erstmal noch erklären, ne? Was sind denn eigentlich diese FCKW?
Ja, diese Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe, die wurden so ab den 1930er Jahren in großem Maßstab industriell produziert. Eigentlich ein super Stoff, nicht brennbar, ungiftig, billig herzustellen. Ein prima Kühlmittel in Kühlschränken. Es gibt ein berühmtes Foto, wo ein Mann, der das mitentwickelt hat in den Kühlschränken, das Zeug sogar vor den Journalisten eingeatmet hat, um zu zeigen, wie unschädlich das ist, denn die Kühlmittel, die vorher in den Kühlschränken waren, die waren echt gefährlich. Die Dinger flogen regelmäßig in die Luft. Und auch in den Spraydosen waren diese Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe drin. Ich kann mich noch erinnern, meine Mama früher mit diesen 70er, 80er Jahre Frisuren.
Geil, die Betonfrisur.
Die Betonfrisur. Und die stand da mit dieser Spraydose da und hat diese Turmfrisur festgemacht. Margaret Thatcher übrigens auch. Oh, ja. Ne? Also wir erinnern uns gerne an Margaret Thatchers Turmfrisur. Also das war eigentlich ein ganz praktisches Gas, ein Treibgas. Also perfekt, bis die Wissenschaft die Zerstörungskraft in der Stratosphäre bemerkt hat. Immer einen kurzen Hoch auf die Forschung, denn sonst wären wir ganz schlecht dran. Die Wissenschaft hat uns hier vor einem Problem gewarnt und bewahrt, von dem wir sonst überhaupt nichts erfahren hätten, bis wir gestorben wären.
Yay.
Aber jetzt erstmal die Kettenreaktion. Eine Gruppe neuer, menschengemachter Gase, die Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe, werden als neue Wunderchemikalien erfunden. Bald findet man sie in fast allen Haushalten und auch überall in der Industrie. Sie gelangen in die Stratosphäre. Dort beginnen sie unbemerkt die Ozonschicht zu zerstören, die uns vor schädlicher UV-Strahlung schützt. In der Antarktis wird der Effekt durch Luftströmung noch verstärkt, deshalb entsteht dort das gewaltige Ozonloch. 1985 wird es von Forschern entdeckt und die schlagen dann Alarm.
Ja, und dann geschah etwas wirklich, wirklich Verrücktes.
Ja, liebe Leute, das klingt wie ein Märchen. Man glaubt es kaum, aber es war so. Die Wissenschaft hat gewarnt und die Politik hat zugehört.
Warte.
Ja, unglaublich. Und hier hören wir sie jetzt, Mrs. Turmfrisur, die eiserne Lady Margaret Thatcher.
Before we act, we need the best possible scientific assessment. Otherwise, we risk making matters worse. We must use science to cast a light ahead, so that we can move step by step in the right direction.
Also für mich ist das nach wie vor unglaublich. Keine öko-grüne Lichtgestalt, sondern Margaret Thatcher, die eiserne Lady, deren Markenkern mitleidlose Marktwirtschaft war. Also die hat eine Rede vor den Vereinten Nationen gehalten, die Al Gore oder Robert Habeck irgendwie blass aussehen lassen würde. Wirklich verrückt. Die Margaret hatte es begriffen. Sie hat im Team mit einem weiteren sehr ungrünen Politiker das gemacht. Wir haben ihn vorne schon erwähnt, und zwar der konservative Cowboy im Weißen Haus, Ronald Reagan. Der und die eiserne Lady waren das unmöglichste Ökopaar, das man sich überhaupt nur nicht vorstellen kann. Aber es ging da halt nicht um Ideologie, sondern ums nackte Überleben. Und dann spielt eben Konservatismus oder Liberalismus oder Grün oder sowas gar keine Rolle mehr. Dann geht es ums nackte Überleben.
Ja, und das hat wahrscheinlich geholfen, dass Nancy und Ronald Reagan sehr, sehr gerne ausgeritten sind unter der heißen Sonne Kaliforniens. Das haben sie sehr geliebt. Tja, und dann haben sie Hautkrebs bekommen. Tatsächlich hatte Ronald Reagan ein Basalzellkarzinom auf der Nase. Tja, Das hat sicherlich geholfen, dass er dieses Problem sofort fühlen konnte.
Und zum Glück ist er auch wieder gesund geworden.
Ja, und auch ein totaler Glücksfall war, dass Maggie Thatcher eine studierte und sehr, sehr begabte Chemikerin war, bevor sie in die Politik ging. Und die hat sofort begriffen, was da abgeht und was sich da also zusammengebraut hat in der Atmosphäre.
Meine bayerische Frau hat Chemikerin gesagt, nicht ja, Chemikerin, wow.
Siehste, manchmal kriege ich es hin.
Okay, also Margaret Thatcher, Ronald Reagan, die eine hat es verstanden und der andere gefühlt und gemeinsam haben sie die politische Initiative ergriffen. Und in ihrer Rede vor den Vereinten Nationen hat Margaret Thatcher das so beschrieben.
It is mankind and his activities which are changing the environment of our planet in damaging and dangerous ways. We now know too that great damage is being done to the ozone layer by the production of halons and chlorofluorocarbons. But at least we have recognized that reducing and eventually stopping the emission of CFCs is one positive thing we can do.
Also kurz zusammengefasst, der Mensch und seine Aktivitäten verändern den Planeten, das ist gefährlich. Die Ozonschicht Zerstörung, das ist keine vage ferne Bedrohung, sondern das passiert jetzt und es bedroht alle Lebewesen und deshalb müssen wir dringend handeln. Das hat sie gesagt, auf sehr eindringliche Art und Weise. Kann man sich übrigens im Internet, bei YouTube und so gerne nochmal anhören selber.
Ja, ist wirklich beeindruckend, finde ich auch. Ja, und dann kam es eben zum Montreal-Protokoll von 1987, dem bis heute wohl erfolgreichsten Umweltabkommen der Geschichte. Und das hat uns eben vor dem Verstrahlen, Verkrebsen, Verhungern, kurz vor dem Untergang bewahrt.
Fortunately, we have a model in the action already taken to protect the ozone layer. The Montreal Protocol in 1987 established landmarks in international law. They aim to prevent rather than just cure a global environmental problem.
Und sie hat damals schon gesagt, was wir auch finden, Sabine, das Montreal-Protokoll, das ist ein Modell, eine Blaupause für internationale Kooperation. So können Nationen zusammenarbeiten, wenn sie wollen, entschlossen sind. Und so kann man jede große ökologische Herausforderung meistern. Yippie, ja, yeah.
Wow.
So, aber jetzt erklär doch mal genau, was steht eigentlich drin in diesem gefeierten Montreal-Protokoll, dem erfolgreichsten Umweltabkommen aller Zeiten?
Also mit dem gesamten Titel heißt es Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Also das Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen. Das war wirklich ein völkerrechtlicher Vertrag, der ist im September 1987 verabschiedet worden und trat 1989 in Kraft. Das Ziel dieses Protokolls war eben der Schutz der Ozonschicht durch globale Kontrolle und Eliminierung ozonschädigender Substanzen, also eben dieser FCKW, die wir vorher schon erklärt haben. Alle Nationen haben sich verpflichtet, stufenweise diese Gase zu reduzieren und dann ganz auszusteigen aus dieser Gasnutzung und Produktion. Und es gab auch ganz differenzierte Zeitpläne, wann das passieren soll, sowohl für die Industrie als auch für die Entwicklungsländer. Und interessant ist auch, dass die Finanzierung in dem Protokoll geregelt wurde, nämlich es gab dann multilaterale Fonds, dass die Industrieländer die Entwicklungsländer eben unterstützen mussten.
Eine Sache, die ja heute immer noch umstritten ist, ne? Die reichen Länder helfen den Armen. Was? Geht doch nicht. Doch, ging damals schon und hat damals die Welt gerettet.
So, wer eine Möglichkeit hat, hat auch eine Verpflichtung. So, und das Ganze wurde auch ein Monitoring vereinbart, nämlich alle haben sich verpflichtet, regelmäßig Bericht zu erstatten und zu überwachen. Es wurde ein internationales Gremium eingesetzt, das eben geguckt hat, dass diese Regeln auch alle wirklich umgesetzt wurden.
Und das, liebe Leute, ist wirklich eine Blaupause dafür, wie wir auch unsere aktuellen Umweltprobleme auf globaler Ebene anpacken und in den Griff bekommen können. Da wurde das richtige Narrativ, die richtige Geschichte erzählt. Also nicht rumschwurbeln und die Wähler nur anschleimen. Ne? Also egal, was ihr macht, wir müssen keine schlimmen Zumutungen haben, es wird nicht wehtun, nichts wird schlimm, sondern die Dinge beim Namen nennen. Und weil es so schön ist, hier nochmal Maggie Thatcher.
The environmental challenge, which confronts the whole world, demands an equivalent response from the whole world. Every country will be affected, and no one can opt out. We We should work through this great organization and its agencies to secure worldwide agreements on ways to cope with the effects of climate change, the thinning of the ozone layer and the loss of precious species.
Ja, da sagt sie, dass unsere gewaltigen Herausforderungen eben globale sind und dass deswegen alle Länder betroffen sind. Keins kann sich rausziehen, um solche großen Geschichten wie Klimakrise, Ozonloch oder Artensterben zu bekämpfen. Und weiter?
Each country has to contribute. And those countries who are industrialized must contribute more to help those who are not. The work ahead will be long and exacting. We should embark on it hopeful of success, not fearful of failure.
Geil, oder? Hopeful of success, not fearful of failure. Leute, keine Angst haben, dass es schief gehen könnte, sondern hoffen, dass es gut geht. Also,
jetzt hört sich an wie du.
Ja, und mit Pathos kommt man auch weiter. Wir haben viel zu viel Angst vor Pathos. Das kann manchmal wirklich hilfreich sein. Also alle Mitgliedstaaten, und ich möchte ein Ausrufezeichen sprechen, wie spricht man ein Ausrufezeichen? Alle.
Alle
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ratifizieren das Abkommen mit den bekannten wunderbaren Folgen. Die gefährlichen, ich sag noch einmal den ganzen Begriff, Fluorchlorkohlenwasserstoffe wurden verboten. Und das Ozonloch, das die menschliche Zivilisation bedrohte, das schließt sich seither und ist aktuell keine Gefahr mehr. So geht das, Leute. Wollt ihr das nochmal als Kettenreaktion?
Ja.
Here we go. Wissenschaftler erkennen, dass FCKW sich in der Stratosphäre anreichern und Ozon zerstören. Die Vereinten Nationen beschließen, ozonschädliche Substanzen zu verbieten. Die Industrieländer helfen dabei den Entwicklungsländern. Langsam verschwinden die Fluorchlorkohlenwasserstoffe aus der Atmosphäre, die Ozonschicht stabilisiert sich und seit 2000 beginnt sich das Loch zu schließen. Halleluja.
Ich finde es einfach so toll, denn diese Geschichte hätte wirklich ins Auge gehen können. Aber es ist eben nochmal gut gegangen, weil wir richtig entschieden haben und danach gehandelt haben. Ja, und übrigens, Montreal scheint irgendwie, ich weiß nicht, warst du da mal? Das scheint ein besonderer Ort zu sein, weil bereits zweimal hat die Menschheit beschlossen, sich nicht selber auszurotten. Vielleicht ist es der Geist von Montreal. Denn am selben Ort im Dezember 2022 sind wieder Nationen zusammengekommen und haben ein ganz ambitioniertes Naturschutzabkommen beschlossen zum Erhalt der Artenvielfalt. Das erzählen wir euch mal ein andermal.
Tja, wenn man diesen Geist von Montreal, die Menschheit rettet sich selbst und ist vernünftig in Flaschen abfüllen könnte, dann sollten wir das dringend tun und auf der ganzen Welt verteilen. Und die planetare Grenze Ozonschicht, also die überlebenswichtige Ozonschicht, diese planetare Grenze, die auf der Grafik der planetaren Grenze mal knallrot war, die ist heute wieder in frischem Grün zu sehen.
So soll das mit allen sein.
So soll das sein. Nächstes Mal erzählen wir euch dann mehr von den planetaren Grenzen, was das eigentlich ist, wer sie erfunden hat und wie das funktioniert. Kurz gesagt, die müssen funktionieren, sonst können wir auf diesem Planeten nicht überleben. Und zum Schluss nochmal die große, bisschen ironisch, Philosophin der Natur und grüne Politikerin Margaret Thatcher.
We are not the lords. We are the lords' creatures. The trustees of this planet, charged today with preserving life itself, preserving life with all its mystery and all its wonder. May we all be equal to that task.
Ja, Amen.
Amen.
Das braucht keine Übersetzung. Dazu muss man dann nichts mehr sagen, oder?
Ja, außer vielleicht danke, danke, liebe Maggie, danke, Ronald, danke, Vereinte Nationen. Und heute sage ich auch vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart.
Und auch liebe Zuhörerinnen. Und wir sind aufgeregt, Sabine. Warum sind wir aufgeregt?
Oh ja, wenn ihr uns mal live sehen wollt bei einem Live-Podcast, bitte kommt nach Eckernförde und zwar am 13. September um 12 Uhr. Was ist da? Da sind wir beim Greenscreen Naturfilmfestival. Erzähl mal du, was das ist.
Ja, ich bin Leiter dieses Naturfilmfestivals, das größte in Europa. Naturfilmer kommen da, zeigen über 100 Filme, die kann man sich da überall anschauen, ein paar Tage lang. Aber jedenfalls am Samstag, 13. September, da gibt es da auch unseren Live-Podcast. Tickets dafür könnt ihr bestellen online auf der Seite vom Greenscreen Festival. Also einfach mal hingehen, da findet ihr das. Also bis dahin, ich hoffe, wir sehen uns am 13. September in Eckernförde. Bis dahin, vielen Dank und vielen Dank übrigens auch an die Biodiversity Foundation und die Postcode-Lotterie, denn die unterstützen uns um Podcasts wie diesen hier zu produzieren.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Audioproduktion und Sounddesign Stefan Strüber.
Die Kettenreaktion ist eine unabhängige Produktion von uns.
Sabine und Dirk Steffens. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns abonnieren wollt oder Post da lassen wollt, dann geht auch gerne auf meinen Instagram-Account bei Dirk Steffens. Wir freuen uns auf eure Gedanken. Ciao.
Ciao.